ihr eine gute Woche gehabt? Hey, habt ihr eine gute Woche gehabt? Echt, Halleluja. Hey, meine Woche war nicht so gut, aber hey, Halleluja. Gott ist so gut. Hey. Und wirklich, ich habe diese Woche manchmal nach Reisen habe ich so mal ein, zwei Tage gehabt, so, wo einfach die Luft draußen ist. So. Also, hey, weißt du, da kannst du einkaufen gehen, neue Schuhe kaufen, hilft nichts, weißt du. Das sind einfach so Phasen manchmal, weißt du, die hast du irgendwie. Aber hättest du mich gefragt, wie es mir geht, ich hätte dir trotzdem gesagt, hey, mir geht's besser, als ich es eigentlich verdient habe. Irgendwie. Einfach, weil er so gut ist. Hey, ist einfach so gut zu mir. Amen. Und es ist einfach so, das Ding ist, das Leben wird immer ein bisschen schwierig sein. Okay, das müssen wir einfach verstehen. Ich kann davon ein Lied singen. Ich bin noch nicht mal 40 und kann schon ein Lied davon singen. Ja. Aber weißt du so, was ich einfach so ein bisschen kennenlerne, ist einfach wirklich, hey, du wirst Schwierigkeiten im Leben haben. Und damit solltest du dich zurechtfinden. Okay, das ist einfach so. Du wirst durch Phasen durchgehen, hey, und die werden schwierig sein. Aber das Gigantische bei uns ist, so wie Paulus sagt, ich habe es gelernt, mich zu begnügen und mich zu freuen, egal ob ich Mangel habe oder ob ich Überfluss habe. Und das ist das, was wir können. Du kannst es lernen. Das ist dieser schöne Part, okay? Er wird nicht durch Handauflegung dir gegeben, genau, sondern lernen, okay? Und das ist das Gigantische, weil wir müssen uns verabschieden von dem, dass wir nicht durch schwierige Zeiten durchgehen werden, dass wir nicht durch komische Sachen durchgehen werden, dass möglicherweise, so wie bei mir letzte Woche, einfach die Luft draußen ist, weißt du, und dann dass sogar die Ise rausgeht und für mich betet, weißt du, ich meine so, das ist, dann weißt du, wie viel Uhr ist, okay? Aber solche Phasen wirst du haben. Nur die Frage ist, wir haben die Möglichkeit, uns sogar in diesen Phasen zu begnügen beziehungsweise uns zu freuen. Und das haben andere nicht. Warum? Weil in Jesus Christus ist einfach die Lösung beziehungsweise das Geheimnis, wie du dich erfreust in solchen Phasen, in solchen Momenten, ist einfach Jesus. Jesus, wenn du anfängst, trotzdem darüber nachzudenken, was er am Kreuz für mich, weißt du, mir, Luft ist draußen, aber ich denke ans Kreuz und denke mir, junger Fisch, mir geht's besser, als ich es verdient habe, trotzdem. Weißt du, also, Halleluja. Und dann denke ich, weißt du, und es ist nicht schlafen, ein bisschen Mittagsschlafen und nach Mittagsschlaf wird es besser. Es sind nicht neue Schuhe und irgendwie wird es besser. Kennt ihr das, wenn hey, du hast einfach eine gute Zeit und dann kaufst du noch was und das ist so, weißt du, wow. Dann geht es dir noch besser, weißt du, also. Und du denkst dir, dann gibt es diese Phasen, wo du denkst, naja, ich muss mir nur was kaufen. Und auf einmal kaufst du dir was und ist irgendwie auch so. Weißt du, das ist so, weil in diesen Phasen, wo es gut ist, weißt du, dann probierst du was im Laden an und du guckst dich an und denkst, ja, Mann, bin ich wunderbar geschaffen. Und dann gibt es diese Phasen, du denkst, hey, ich muss mir einfach nur was kaufen. Und dann kaufst du was, beziehungsweise probierst es an und siehst den Spiegel und denkst dir, Mann, du brauchst ein bisschen Sonne, wie siehst denn du aus? Und alles ist irgendwie, keine Ahnung, lass mich nach Hause gehen, ich will einfach nur schlafen vielleicht. Das Ding ist, dass wir haben die Möglichkeit, wir haben dieses Geheimnis, wie wir uns sogar in diesen Phasen begnügen beziehungsweise erfreuen. Und das ist das, weißt du, das Ding ist, ich habe schon von vielen Leuten gehört, weißt du, aber du weißt nicht, was ich durchgehe. Ich weiß. Du weißt auch nicht, was ich durchgehe. Und wo ist das Problem? Weißt du, meinst du? Und denkst dir, ja, aber bei dir ist es anders. Auf jeden Fall, aber bei dir auch. Also, es ist bei jedem anders. Ich verstehe das vollkommen. Weißt du, ja, aber bei dir, Herr, funktioniert es. Du bist irgendwie anders. Nein. Möglicherweise, weil ich so mache, funktioniert es. Das ist was anderes. Möglicherweise, weil ich so mache, funktioniert es bei mir. Ich habe mich einfach entschlossen dafür. Also, ich habe mich entschlossen. Und dieser Paulus hat sich entschlossen dafür, es zu lernen, sich zu begnügen, egal ob er Mangel leidet oder Überfluss hat. Überlegt euch mal. Deswegen war es ihm total egal, dass er seinen Ruhm, seinen Namen, seine Reichtümer, sein Wissen, alles verliert. Und es als, sogar als Kot erachtet, wegen der Herrlichkeit Gottes wegen. Also, das ist, weil er sich entschlossen hat, es zu lernen, sich zu begnügen in solchen Phasen. Amen. Ist das nicht gigantisch? Und Jesus ist derjenige, der es uns beibringt. Jesus ist derjenige, der es uns beibringt. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie sich Jesus gefühlt hat in den Tagen, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ich meine, so, die Leute jubeln dir zu, aber du weißt, in 2 Tagen und in 3, 4 Tagen bin ich, muss ich durch was durchgehen. Und auch in diesen Tagen ist er nicht einkaufen gegangen, weißt? Sondern hat sogar die Läden hat er eigentlich durcheinander gebracht. Er hat noch immer Ausschau gehalten nach seinem Ziel des Lebens, was er eigentlich als Ziel in seinem Leben hat. Und in den letzten Tagen habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, weißt du, hey, will ich alt werden? Und ich, auf jeden Fall will ich alt werden. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ist es ein Segen, alt zu werden und so weiter. Und ich glaube, es ist ein Segen, alt zu werden. Aber ist es auch Gottes Wille, alt zu werden? Und für viele ist es vielleicht Gottes Wille, alt zu werden. Aber was eigentlich Gottes Wille ist, ein erfülltes Leben zu leben. Weil das Ding ist, wenn es ein Segen Gottes ist, alt zu werden, dann ist Jesus, hat es verpasst. Jesus ist mit 33 nahe bis er gestorben, aber er hat ein erfülltes Leben gehabt. Er hat das erfüllt, wozu er berufen war. Das heißt, es geht nicht darum, wie alt du bist. Es geht nicht darum, wie alt du wirst. Es geht darum, das zu erfüllen, wozu du berufen bist. Und Jesus hat es geschafft mit 33,5. Und wir können nicht sagen, hey, oh, er ist viel zu früh gestorben. Nein, er hat ein erfülltes Leben gehabt. Und darum geht es. Darum geht es, ein erfülltes Leben zu haben. Und egal, wo du jetzt gerade dich befindest, du kannst ein erfülltes Leben haben. Dieses Beispiel, als Jakob von Mama und Papa verlassen hat. Okay, Mama und Papa verlassen hat. Und um eine Nation zu werden. Weißt du, ich meine so, der musste, und als er dann bei Laban ankam, dann hat er dort 14 Jahre lang sozusagen verbracht. Weißt du, erstmal 7 Jahre, um für eine Frau zu arbeiten. Oh my goodness, weißt du, ich meine so, da bin ich echt froh, dass ich in diesem Jahrtausend lebe. Aber, und dann, weißt du, und dann wirst du übers Ohr gehauen und arbeitest weitere 7 Jahre. Und du denkst, das ist einfach nur vergeudete Zeit. Und dieser Jakob, als er Mama und Papa verlassen hat, war 77 und ist trotzdem eine Nation geworden. Das ist verrückt. Egal, was du durchlebt hast, egal, was du erlebt hast, egal, du kannst noch immer ein erfülltes Leben haben. Könnt ihr Smith Wigglesworth? Deswegen, ich wäre nicht so mutig, jemand zu sagen, was ich gesagt habe, hey, was ich predigen werde, weil du weißt nie, was irgendwie vorne hier rauskommt. Smith Wigglesworth, habt ihr schon mal von ihm gehört? Dieser Heilungs. Hey, ich habe jetzt in Irland haben wir Geschichten gehört, weil der Robert Henderson kennt jemanden, dessen Eltern gut befreundet mit ihm waren. Und Smith Wigglesworth, einfach, der hat so einen verrückten Glauben gehabt, okay? Der hat so einen verrückten Glauben gehabt, dass Leute sich nicht getraut haben zu sagen, dass sie krank sind. Und zwar das Problem, weil er hat so einen verrückten Glauben gehabt, dass er Leute geschlagen hat und sie gesund werden. Okay, ich habe immer gesagt, Gott, bitte, hey, weißt du was, ich bin so ein netter Junge, bitte. Ich will nicht, dass die Leute komisch über mich denken. Nee. Aber hey, der hat so einen verrückten Glauben gehabt, dass Freunde von ihm, er ist zu Besuch gekommen und dann hat er gefragt, wo die Frau ist. Und der Mann hat gesagt, ja, sie kommt bald. Ja, aber was macht sie? Und er hat nicht aufgehört zu fragen. Aber sein Freund wollte ihm nicht sagen, dass seine Frau im Krankenhaus ist. Und irgendwann hat er es dann rausgefunden und er hat angefangen zu weinen. Und er hat gesagt, wieso habt ihr mich nicht angerufen? Ich hätte für sie gebetet und sie wäre geheilt worden. Der hat so einen verrückten Glauben gehabt, dass der Freund hat ihn mitgenommen, hat gesagt, weil der war Pastor, und hat gesagt, hey, jemand ist gestorben bei mir in der Gemeinde, lass uns da drüber gehen und denen einfach unsere Anteilnahme zeigen. Und dann hat er, als sie dort angekommen sind, hat der Pastor dem Mann sozusagen seine Anteilnahme, ausgesprochen, hat ihn dann einfach ein bisschen auch, getröstet. Vielen Dank, hier haben wir es. Und Smith Wigglesworth und die Frau, weil damals war das so, dass du den Leib, einen toten Leib auf dem Tisch oder auf dem Bett liegen lassen hast. Also, genau, also ich kann mich erinnern, wo meine Großmutter gestorben ist und als wir in Bosnien ankamen, war sie im Haus bis zum Begräbnis. Und du siehst es. Und die Tür war dazu, aber die Tür war aus Glas und Smith Wigglesworth hat sich da hineingeschlichen. Und niemand hat es gesehen, aber was er angefangen hat zu machen, ist, er hat diesen toten Leib genommen, hat ihn gegen die Wand gestellt und hat gesagt, in Jesu Namen lebe. Und der tote Leib, auf den Boden. Der hat es wieder gesagt, nimm, packt sie, bam, in Jesu Namen, ich habe dir gesagt, lebe. Wieder der Körper, bam. Auf einmal, die Leute haben sich einfach versammelt, haben durch die Scheibe geguckt, haben gesagt, was ist denn da los, dieser Verrückte. Jetzt überlegt einmal, der hat es 4-5 Mal gemacht. Und beim 6. Mal, hat er sie gepackt, hat er sie gegen die Wand gestellt und hat gesagt, ich habe dir gesagt, in Jesu Namen lebe. Und sie ist auferweckt. Das Ding ist, Smith Wigglesworth hat so einen krassen Glauben gehabt. Aber wenn du sein Leben kennst, ist, dass seine Frau, bevor seine Frau gestorben ist, einen viel krasseren Glauben hatte als er. Und er war ein Klempner, der zwar an Jesus geglaubt hat und alles, aber irgendwie nie richtig durchgezogen hat. Und als seine Frau gestorben ist, hat er ein Gebet gebetet. Und er hat gesagt, Gott, gib mir einfach die doppelte Salbung von ihr auf meinem Leben. Und er war, glaube ich, ich weiß nicht, ob er 65 oder 70 war, als sein Dienst so richtig dann angefangen hat, nachdem seine Frau gestorben ist. Und die ganzen Geschichten, die du über Smith Wigglesworth liest, sind alle ab seinem 65. oder 70. Lebensjahr. Es ist nie zu spät. Es geht nicht darum, ob du lang lebst, kurz lebst. Es geht darum, dass du ein erfülltes Leben lebst. Und das machst, wozu Gott dich berufen hat. Smith Wigglesworth, die Leute, die ihn gekannt haben, die können sich nicht erinnern, wenn er für jemanden gebetet hat, dass er nicht geheilt wurde. Sie können sich nicht erinnern. Aber der war einfach wirklich radikal. Der war so krass, weiß man so. Und manche, ein Freund von ihm hat einfach einen Schmerz gehabt und hier ist wie so ein Huppel ist da am Kopf entstanden und er wollte es ihm auch nicht sagen, weil er wusste, hey, das kann sein, dass der mich kickt oder sowas. Und wieso macht Gott sowas? Keine Ahnung. Ihr könnt ihn später mal fragen, aber und er hat Angst gehabt, sich mit dem Smith Wigglesworth zu treffen, weil er Angst hatte, dass er sozusagen geschlagen wird. Smith Wigglesworth kam und sagte, was hast denn du da? Ah, nichts. Was hast du da? Ah, nichts. Was hast du da? Und dann erzählt es ihm. Und in dem Augenblick, bam! Der ist nach hinten geflogen, aufgestanden, komplett geheilt. So, versucht es nicht, okay? Das ist so... Okay, das sind Geschichten, okay, das ist nicht so, das sind keine biblischen Prinzipien, die feststehen, wie man Leute heilt. Ganz wichtig, das ist nicht so, wie man Leute heilt. Man heilt Leute im Glauben. Man heilt Leute, genau, wenn man für sie betet und so weiter. Das ist aber, wieso es bei ihm so war, ich weiß nicht, wieso hat Jesus manchmal einen Blinden so geheilt und einmal so geheilt? Wieso muss er auf den Boden spucken? Weiß man, spucke, auch wenn es Jesus ist, okay? Also, und dann den Schlamm nehmen und dann auf die Augen zu reiben und er muss sich dann waschen. Wieso muss er, er schickt einen Blinden, dass er sich am Becken Siloam, wenn du schon mal in Israel, in Jerusalem warst, weißt du, wie schwer es ist, zum Becken Siloam zu gehen. Siloam. Es ist sehr schwer, dorthin zu kommen. Und vor allem sind dort viele Leute, aber hier hast du einen Blinden und Jesus sagt, geh und wasch deine Augen dort. Wieso ist es so? Wieso machst du es ihm eigentlich noch schwerer? Weißt du, er ist blind. Jesus, du bist Gott, heil ihn doch so. Weißt du, ich meine, so, wieso musst du auf den Boden spucken? Weißt? Und möglicherweise hat er, ich weiß nicht, weißt du, so richtig schön hochgezogen und so weiter. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall die Spucke benutzt. Okay? Er hat auf jeden Fall die Spucke benutzt und hat mit dieser Spucke diesen Dreck genommen und auf seine Augen geschmiert. Wieso? Wieso? Und wieso diesen Blinden, der sowieso nicht sieht, weißt du mal, der da hin und her tappt, wieso schickt er ihn zu einem Becken, zu dem sehr schwierig ist, hinzukommen? Wir haben doch hier Wasser. Wieso muss er dorthin? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es manchmal um Gehorsam geht. Manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Manchmal geht's einfach nur um Gehorsam. Das ist nicht wie ein Beispiel, wie man Blinde heilt. Es ist ein Beispiel des Gehorsams. Wieso sagt Elisa zu diesem General, der von weit her kommt, er soll sich im Jordan 7-mal taufen lassen und du geht ihm nicht mal entgegen, sondern schickt seinen eigenen Diener, der größte General, den die damalige Welt gesehen hat, er geht ihm nicht mal entgegen, sondern schickt seinem Diener und sagt zu ihm, er soll sich 7-mal einfach nur im Jordan, in dem dreckigen Jordan untertauchen lassen. Wieso muss das so sein? Der hat doch viel schönere Flüsse. Es geht manchmal einfach nur um Gehorsam. Manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Du denkst dir manchmal, du weißt, wie Gott funktioniert. Du denkst dir und du hast deine Bilder und wir haben unsere Beispiele, was eigentlich gut ist und was nicht gut ist und wie Gott wirklich wirkt und wie er nicht wirkt und so weiter. Und wir haben unsere Theologie, wir haben unser religiöses System, aber manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Warum? Manchmal sagt der Heilige Geist, geh nach links statt nach rechts, dreh dich einmal um, statt einfach nur geradeaus zu laufen. Und du denkst, weiß mal so. Manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Einfach nur um Gehorsam. Es geht nicht darum, dass Gott dir sagen möchte, hey, pass auf, weißt du, wie so eine kleine Spielfigur. Ja, ich will, dass du dahin gehst. Nein, nein, nein. Gott will manchmal einfach nur sehen, dass du gehorsam bist. Und wieso, allein diese Sachen, die du in der Bibel siehst, das sind krasse Sachen zum Teil. Weißt du, ich meine so, wir denken, okay, Gott, dieser Wunderbare und alles läuft schön und alles, weißt du, wir wissen, wie es funktioniert. Und du darfst nicht, weißt du, und wenn du zu laut bist, nein, nein, das gefällt Gott nicht und so weiter. Schau dir die Bibel an, wie die Bibel ist. Wenn du einen Propheten hast, der ein paar Tage auf seiner linken Seite liegt und dann 360 Tage auf der rechten, warum? Manchmal geht es einfach nur um Gehorsam. Es gibt so krasse Dinge und wir übersehen solche Dinge und sagen, naja, das Alte Testament und das ist einfach in der Bibel und so weiter. Aber heute geht es noch immer einfach manchmal nur um Gehorsam. Aus meiner Vergangenheit habe ich gewusst, wie Gott funktioniert. Jeder von uns hat ein Bild gehabt, wie Gott funktioniert, was Gott eigentlich gefällt und was Gott nicht gefällt. Aber manchmal, gerade Gott beruft dich zu Dingen, von denen du gar nicht denkst, dass es ihm gefällt. Dinge zu machen. Wisst ihr, wie es für mich war, Hände manchmal zu heben? Am Anfang, junger Fisch, Hände zu heben, das war schwierig. Heute, ich hebe meine Hände, egal wie groß meine Schweißflecken unter den Händen hier drunter sind. Ist mir egal. Ich hebe meine Hände, weil ich ihn liebe, ich ihn anbeten möchte, weil ich gelernt habe, im Gehorsam meine Hände zu heben und ich weiß, er segnet das. Weil die Bibel sagt, diejenigen, die ihn fürchten, ihnen wird er seinen Bund offenbaren. Seinen Bund, die ihn fürchten. Wisst ihr, was bedeutet, die ihn fürchten? Weißt du was, Gott? Ich mache alles, was du mir sagst. Alles. Mein Leben gehört dir. Beruf mich zu was du berufst. Weil ich mache. Und hey, so oft wird es einfach nur schwierig sein. Halleluja. Hebräer 8,6. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Pass mal noch. Stützt. Jesus ist ein Mittler eines viel besseren Bundes. Eines viel, viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Dieser Bund heißt, alles, was du davor liest, alle Wunder, alle Heilungen, alle Verheißungen Gottes, das, was Jesus etabliert hat, ist viel besser. Viel besser. Und das hat er für uns. Aber im Alten Testament hat er schon gesagt, er ist Yahweh Rapha. Was bedeutet, er ist der Gott, unser Heiler. Er ist unser Versorger. Er ist unser Siegesbanner. Er ist unser Friede. All das hat er, bevor er diesen Bund hier festgelegt hat, hat er all das, so hat er sich schon offenbart. Und für diejenigen, die an ihn geglaubt haben, ihnen hat er sich. Und all das, was du da liest, denkst du, boah, das ist mehr als genug. Aber Jesus sagt, er ist Mittler eines noch viel besseren Bundes. Und jetzt, wir Christen sagen, das mit Heilung funktioniert nicht mehr. Come on! Das kann nicht sein! Wenn es im Alten Testament funktioniert hat und Jesus Mittler noch ein besseren Bundes ist, dann ist es nicht besser, dass es keine Heilung mehr gibt. Das wäre nicht besser. Es wäre nicht besser, wenn Gott nicht mehr versorgt. Es wäre nicht besser, wenn Gott nicht mehr redet. Es wäre nicht besser. Aber es ist ein besserer Bund. Besserer Bund, ein besseres Verhältnis, bessere Beziehung zu Gott, all das, was Jesus freigesetzt hat, es ist weitaus besser, besser wie alles, was du liest in der Bibel. Wir denken manchmal von so vielen Sachen, zum Beispiel Jesus, wer würde gerne gelebt haben als Jesus auf der Welt? Ich habe mir das gewünscht. Aber Jesus hat gesagt, es ist besser, dass er geht. Möglicherweise ist die Phase jetzt mit dem Heiligen Geist besser wie die Phase, die die Apostel mit Jesus hatten in den 3,5 Jahren. Jesus selber sagt, es ist besser, dass ich gehe. Weißt du, du Jesus, du bist das Wort. Weißt du, wenn das Wort predigt, besser kann es doch nicht sein. Okay, besser kann es doch nicht. Aber er sagt, nein, es ist besser, dass ich gehe. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen, den gleichen, einen der gleichen Art einen Beistand sendet. Das heißt, das, was wir heute ausleben können, ist besser als das, was die Apostel damals ausgelebt haben. Schaut mal Paulus an. Paulus war derjenige, der diese ganzen Offenbarungen von Jesus aufgeschrieben hat. Paulus, der Jesus leibhaftig nie erlebt hat. Möglicherweise, weil er verstanden hat, es ist besser, dass Jesus geht, weil er einen anderen Beistand bekommt. Und er mit diesem Beistand so gelebt hat, dass ihm diese ganzen Offenbarungen gegeben worden sind, obwohl er Jesus selbst nie leibhaftig gesehen hat. Und sogar Petrus muss sagen, hey, weißt du was, schaut euch die Briefe an von Paulus, das ist harte Kost, weißt du mal so, wo Petrus, der Jesus 3,5 Jahre gesehen hat, sagen musste, boah, das ist echt manchmal echt schwierig zu verstehen. Okay, aber ich spüre das in Offenbarungen, hey, die sind Hammer über Jesus. Nicht mal Petrus hatte sie, sondern es war Paulus, der ihn leibhaftig nie gesehen hat, aber Jesus hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe, damit der Heilige Geist kommt. Die Beziehung und Leben mit dem Heiligen Geist zu führen, ist gigantisch, ist unerschöpflich, was wir da ausleben können. Amen. Okay, lass uns weitermachen. Halleluja. Schaut mal, 1. Korinther 5, 15, 22. Um wenigstens ein bisschen von dem zu predigen, was die Isa angekündigt hat. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Die Bibel sagt, dass in Adam alle sterben. In Adam, und wisst ihr, wieso wir alle in Adam sterben? Warum? Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 17, 26, und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohne. Das heißt, aus Adam heraus ist jeder Mensch geschaffen worden. Jeder Mensch aus einem Blut, sagt er, aus einem Blut sind alle Menschen der Nationen geschaffen worden. Das heißt, all das, was in Adam war, aus diesem Grund brauchen wir Jesus. Weil viele sagen zum Beispiel, ja, wir sind alle in Gottes Angesicht und in ihm ähnlich geschaffen worden. Das ist nicht ganz korrekt, das sagt die Bibel nicht. Das denken wir, aber wenn das so wäre, dann wären wir alle sowas von perfekt. Sowas von perfekt. Weil wenn du in Gottes Angesicht und in ihm ähnlich geschaffen worden wärst, dann wärst du so wie Adam am Anfang, bevor er gesündigt hätte. Das heißt, wir würden ewig leben. Wir würden hier nicht so rumlaufen. Wir würden wahrscheinlich leuchten oder keine Ahnung, irgendwie wie es aussah. Aber wir sind alle aus einem Blut geschaffen worden. Was bedeutet, all das, Adam hat all das, was er gemacht hat, wurde auf seine Nachfahren übertragen. Okay, versteht ihr das? Übertragen. Warum? Weil deswegen sagt die Bibel, alle sterben in Adam. Alle sterben in Adam. Aber dann sagt er aber auch, dass so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In Adam sterben alle. Der Tod ist für alle. Aber diejenigen, die ewiges Leben haben, ist für diejenigen, die Christus haben. Die Christen, warum? Weil er derjenige ist, der einen besseren Bund vermittelt. Er ist derjenige, der ein Mittler ist eines viel besseren Bundes. Amen. Halleluja. Das Ding ist, manchmal hätten wir gerne alles, das so runterfällt. Vielleicht habt ihr von dem Witz gehört. Da war ein Pastor und der lebte in einer Gegend, wo es eine Überschwemmung gab. Und als die Überschwemmung so circa bis kniehoch war, kamen schon die ersten Motorboote und sagten zu ihm, sind an seinem Haus vorbeigefahren und sagten, hey, komm, wir wollen dich retten, weil das Wasser wird noch höher steigen. Und er sagt, nein, mein Herr wird mich retten. Und als das Hochwasser bis zum ersten Stock bis zum zweiten Stock gereicht hat, ist er in den zweiten Stock hoch, kam das nächste Motorboot und hat gesagt, hey, wir wollen dich retten. Und er hat gesagt, nein, mein Gott wird mich retten. Und irgendwann mal ging die Flut dann so weit, dass er auf dem Dach war und ein Hubschrauber kam. Und sie gesagt haben, und ein Seil runter und ihn mit einem Megafon ihn angeschrien haben, nimm das Seil, nimm diese Leiter, pack sie, wir wollen dich retten. Und er so, nein, der Herr wird mich retten. Das Wasser hat das ganze Haus überschwemmt, er ist gestorben, kommt vor Gott und sagt, Gott, ich habe so sehr an dich geglaubt. Und wieso hast du mich nicht gerettet? Er hat gesagt, ich habe dir zwei Motorboote und einen Hubschrauber geschickt. Also, wir hätten es manchmal gerne komplett anders. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, hey, wenn du Jesus einfach anschaust, dann denkst du manchmal, hey, weißt du, so vom Natürlichen, wir, die Hollywood-Generation, okay, die ganzen Special-Effekte kennt und so weiter. Wir denken, hey, Jesus, du bist Gott. Weißt du, ich meine so, das mit der Ankunft auf der Erde, das hätte man viel glamouröser machen können. Ich meine so, das hätten wir so richtig megamäßig machen können, Superman-mäßig. Weißt du, ich meine so, dann weiß doch jeder, dass du Gott bist. Wieso in Bethlehem? Weißt du, ich meine so, wieso in Bethlehem, wo dich niemand kennt und dann anstatt zum Hohepriester zu gehen, weißt du mal, und zum Cäsar zu gehen, dass alle Welt weiß, du bist König. Weißt du, ich meine so, und dann deine Macht so mal richtig ausschöpfst. Aber kleines Baby. Und die Ersten, die es mitbekommen, Schafhirten, die nicht mal in den Tempel durften, weil sie unrein waren. Warum? Weil Jesus uns zeigen möchte, das, was er getan hat, egal wie groß es ist, ist nicht für die Großen, es ist sogar für die Kleinsten. Diejenigen, die sich am unwürdigsten fühlen, sogar für diejenigen hat er sein Leben gegeben. Und du denkst, und alles, wie Jesus gelebt hat, da denkst du dir, hey Mann, Jesus, eigentlich hättest du deinen PR-Manager feuern müssen. Weißt du, ich meine so, das hätte man alles besser machen können. Weißt du, ich meine so, alles hätte ein bisschen krasser sein können. Er hätte es machen können. Er hat selber gesagt, weißt du was, ich könnte eine Legion an Engeln bitten und sie würden kommen. Aber er hat es nicht gemacht. Es geht um Gehorsam. Es geht um Gehorsam. Ist es nicht gigantisch? Schaut mal, und wir Christen, wir haben dieses Potenzial, die ganze Menschheit hat dieses Potenzial, in Jesus Christus zu empfangen, was noch nie eine Generation gesehen hat. Noch nie, was du in der Bibel liest, bevor Jesus kam, niemand hatte diese Möglichkeit, die Möglichkeit, die wir haben. Und trotzdem sehen wir, wow, wieso ist das so? Wieso ist es so, dass wir manchmal mit Krankheit zu kämpfen haben? Wieso ist es so, dass Christen trotzdem einfach nicht in der Freude wandeln? Wieso ist es so, dass sie trotzdem so gebunden sind in theologischen Sachen, dass sie einfach dieses Wesen und diese Natur, dieses lebendigen Gottes und der Beziehung mit Gott einfach nicht ergreifen können? Wieso ist es alles so? Wieso ist es so? Und du denkst dir, hey, manche sterben einfach sogar, die glauben an Gott und trotzdem das Leben, das sie gelebt haben, denkst du, ah, das irgendwie, ja, war das nicht so das. Wieso ist es so? Weil die Sache ist die, dass nicht alles im Königreich Gottes ist selbstverständlich. Nicht alles ist selbstverständlich, nicht alles kommt einfach, nur weil wir glauben, kommt einfach auf uns rauf. Und das ist das Große, was wir verstehen müssen, ist, die eine Sache ist zwar an Gott zu glauben, aber die andere Sache ist, mit Gott in einem Bund zu stehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, an Gott zu glauben und mit ihm in einem Bund zu stehen. Wir wissen das, sogar die Bibel spricht davon, dass sogar die Dämonen glauben, aber zittern. Weißt du, ich meine so, wieso, die Adam und Eva mussten aus dem Paradies beziehungsweise aus dem Garten raus, nicht weil sie nicht glaubten, sondern weil sie den Bund vernachlässigt haben von Gott. Den Bund haben sie vernachlässigt. Nee, weißt du, der Teufel hätte ihr 100 Jahre lang erzählen können, dass es keinen Gott gibt. Sie hätte ihm einen Vogel gezeigt. Weißt du, ich rede mit ihm, ich sehe ihn, ich wandle mit ihm. Weißt du, ich höre sogar seine Stimme laufen. Steht in der Bibel. Weißt du, mal so, er hätte ihr 100 Jahre erzählen können, es gibt keinen Gott. Sie hätte trotzdem geglaubt, dass es einen Gott gibt. Und was versucht er? Er versucht sie aus dem Bund mit ihm herauszuziehen. Und das ist das, was der Feind versucht, einfach uns aus dem Bund herauszuziehen. Weißt du, mal so, aus dem Bund, wo wir sagen, ach, weißt du was, ja, ich glaube an Gott, aber Gott ist gut. Ich will mein Leben so leben, wie ich denke, dass es okay ist. Ich kann mich erinnern, ich habe so Schwierigkeiten gehabt in manchen Sachen, wo ich zur Errettung kam. Ich sage euch nicht, was es ist. Auf jeden Fall hatte ich Schwierigkeiten. Und ja, Mann, das war so schwierig, die ersten Monate da durchzugehen. Ich habe gedacht, oh Gott. Und irgendwann habe ich mal gesagt, weißt du, ich habe es wirklich verkündet, habe gesagt, weißt du, ich werde an Gott glauben, aber in dieser Sache, ja, da mache ich Ausnahmen. Aber wisst ihr, dass die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, die mich lieben, die an mich glauben, die halten auch meine Gebote. Also Jesus hat es gesagt, seine Gebote. Halleluja. Ich habe gedacht, weißt du was, das war so schwierig. Nur weil es schwierig ist, heißt nicht, dass wir da nicht durchgehen sollen. Manchmal ist es gut. Die nächste Serie, über die wir reden wollen, ist, ich will einfach über Stürme sprechen. Es gibt einfach unterschiedliche Stürme in der Bibel. Und manche Stürme sind von Menschen einfach, hervorgerufen. Manche Stürme sind einfach nur da, damit du verlierst, was nicht zu dir gehört. Manche Stürme sind einfach nur da, damit du hineingeworfen wirst, damit er gestillt wird für andere. Weißt du, es gibt unterschiedliche Stürme im Leben. Und nur weil es in unserem Leben stürmt, heißt nicht, hey, irgendwas stimmt mit uns nicht. Oder, wir müssen hier den Teufel binden oder sowas. Nein. Es gibt solche und solche Stürme. Die Frage ist nur, durch welchen Sturm gehen wir durch? In manchen Stürmen muss man dich reinwerfen. Fragt Jona. Auch wenn du nicht willst, aber in meine Stimme muss man uns reinwerfen. Warum? Weil das die Lösung für andere ist, damit andere überleben. Halleluja. Und manche Stürme sind einfach nur dafür da, damit du den Müll, den du mit dir mitträgst, den wir mit uns mittragen, einfach nur verlieren. Frag Paulus. Und Paulus hat zu denken, hey, das Schiff werden wir verlieren, aber die Menschen werden wir gewinnen. Ja, muss halt zum Rand schwimmen, was jetzt machen, aber genau. Und dann weißt du, dann überlebst du und was passiert? Du überlebst und was passiert? Du wirst von der Schlange gebissen. Und du denkst, was für ein Leben, von einem Flug zum nächsten. Nein. Einfach nur Gehorsam. Er packt sie, schmeißt sie und die ganze Insel kommt zu Christus. Und wir denken, Blutlinie beten. Weißt du, irgendwas mit seinem Vorfahren hat nicht gestimmt und so weiter. Blutlinie müssen wir, lass uns weiter zur Blutlinie gehen. Und Paulus, weißt du, der Paulus, der all diese Sachen erlebt hat, all das durchgegangen ist. Schaut mal, was Paulus sagt. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Römer 7, Vers 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Wow. Dinge, er glaubt an Jesus, hat alles aufgegeben für Jesus. Wisst ihr, dass gewisse Geschichtsschreiber sagen, dass eigentlich Paulus höchstwahrscheinlich der Nächste in der Reihe gewesen wäre, um Hohepriester zu werden? Viele sagen, ja, Paulus hat nie geheiratet, was höchstwahrscheinlich nicht stimmt, weil sonst hätte er kein Pharisäer sein können, weil um Pharisäer zu sein, musst du verheiratet sein. Die meisten Geschichtsschreiber sagen, dass er verheiratet war mit der Tochter des Hohepriesters. Aber als er zur Errettung kam, hat sie ihn verlassen. Das ist krass. Das heißt, all das hat er verlassen. Das ist das höchste Amt, das du haben kannst im religiösen System. Das höchste Amt im religiösen System, was du haben kannst. Aber er hat all das verlassen. All das für Jesus, weil er irgendetwas erkannt hat an Jesus. Beziehungsweise Jesus ist ihm erschienen. Und er hat gesagt, ey, jetzt werde ich alles tun. Und dann, weißt du, das, was er erzählt hat, 5-mal Schiffbruch, keine Ahnung, dreimal Schläge, Hiebe empfangen und all diese Sachen, die er erlebt hat. Und trotzdem, ey, am Ende, weißt du, sagt er, wow, Halleluja, ich freue mich auf Jesus. All das hat er gemacht. Und dieser Paulus, der so krass ist, sagt, ich tue trotzdem Dinge, die ich nicht tun will. Und die Dinge, die ich tun will, tue ich nicht. Und er sagt, das bin nicht ich, sondern das ist die in mir wohnende Sünde. Wenn wir Christen sind, Jesus hat alles für uns getan, aber es gibt Dinge, die müssen wir anwenden in unserem Leben. Wenn Paulus, der so krass, so radikal, so verrückt nach Jesus war, das sagt, heißt es gibt irgendwas in uns, das müssen wir anwenden. Nur weil wir an Jesus glauben, heißt nicht, dass alles von uns abfällt. Viele Dinge müssen wir in unserem Leben anwenden. Also deswegen sagt er, er hat gelernt, sich zu begnügen. Zu lernen, sich zu begnügen, heißt es, du musst durch einen Prozess gehen, um das wirklich ausleben zu können. Wieso sagt die Bibel, wir gehen von Gnade zu Gnade? Das heißt, du bleibst nicht stehen in einer Gnade, sondern du gehst zur nächsten. Die Bibel sagt, wir gehen von Glauben zu Glauben, das heißt, nicht kompletter Glaube ist dir gegeben worden auf einmal. Nein, wir gehen von Glauben zu Glauben. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, nicht die komplette Herrlichkeit ist uns gegeben worden, die steht uns zur Verfügung. Das ist was anderes. Sie steht uns zur Verfügung, aber sie wird uns nicht gegeben, nur weil wir an Jesus glauben und einmal ein Übergabegebet gesprochen haben. Nein, Jesus will, ich bin überzeugt davon, dass es das Herz Jesu ist, dass er will, dass wir erforschen und entdecken, wie viel mehr es von ihm noch für uns gibt. Ich bin überzeugt davon, dass er möchte, dass wir noch mehr entdecken, wie viel größer, fantastischer, wunderbarer der Bund ist, den er geschlossen hat, den wir ausleben können. Und das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Und schaut mal, aber dann gibt es Dinge einfach in unserer Blutlinie. Es gibt Dinge bei uns, die einfach verändert werden müssen, beziehungsweise an denen wir noch arbeiten müssen. Und so viele Dinge sind nicht einfach nur unser Leben. So viele Dinge haben wir einfach nur vererbt bekommen. Vererbt bekommen, in denen wir wandeln. Ich habe es euch gesagt, hey, die Bibel sagt, dass Adam wurde im Bild Gottes und ihm ähnlich geschaffen. Seth, sein Sohn, seine Nachkommen wurden nicht in Gottes Angesicht und ihm ähnlich geschaffen, sondern die Bibel sagt, dass Adam zeugte Seth ihm ähnlich und in seinem Angesicht. Was bedeutet, alles, was Adam hatte, hat er an Seth übergeben. Das heißt, die Sünde, die bereits in Adam angefangen hat, hat er an seine Nachfahren übergeben, beziehungsweise, und wir sehen sogar an Kain und Abel, sogar in der zweiten Generation hast du schon Mord. Eifersucht. Wo kommt Eifersucht her? Wo kommt die Eifersucht her? Weil wenn Sünde im Leben ist, fängt es an, sozusagen einen eigenen Prozess zu starten und entwickelt etwas, was gar nicht da war. Und deswegen müssen wir uns einfach um gewisse Dinge kümmern. Es ist nicht so, dass Jesus sagt, hey, du darfst es nicht machen, du darfst es nicht, du darfst es machen. Nein, nein, er sagt dann, pass auf, das ist einfach so, wenn wir diesen Weg gehen, manchmal fühlt es sich so gut an für dein Fleisch, aber am Ende ist es tot. Deswegen, hey, liebe ich Salomo. Weißt du, der Salomon, der alles hatte, aber diesen Salomon, der alles hatte, der anderen Göttern nachgegangen ist, so viele Frauen hatte und so weiter. Ich weiß, Frauen können das nicht verstehen, aber als Mann, weißt du, alles hatte, was du dir vorstellst, okay, was dein Fleisch begehrt. Und am Ende seiner Tage, diesen Mann musst du dann fragen, komm bitte, sag mir, du hast die Herrlichkeit gesehen, hast sie verlassen. Gott hat dir einen Wunsch gegeben und trotzdem bist du diesen ganzen Sachen nachgegangen. Gott war so gut zu dir. Du hast Frieden gehabt, du hast Reichtümer gehabt, du hast alles gehabt. Weißt du, also alles, was man sich vorstellt. Was würdest du am Ende deines Lebens sagen? Was ist das Wichtigste? Und er sagt, die Summe des Ganzen. Lasst uns hören. Fürchte den Herrn. Fürchte den Herrn. Fürchte den Herrn. So einfach ist es. Die Furcht des Herrn ist es, was wir brauchen. Und egal, was wir durchgehen, ist, wir brauchen die Furcht des Herrn, was bedeutet, hey Gott, egal was ich denke, egal was meine religiösen Gefühle, theologischen Konstrukte in meinem Kopf und mein geistliches Wissen und all das, am Ende der Tage will ich einfach nur sagen, ich fürchte dich. Und egal, was es ist, ich will dir einfach nur gehorsam sein. Und die Sache ist aber, dass es unterschiedliche Sachen bei uns in der Blutlinie gibt, die unsere Vorfahren gemacht haben. Und die müssen aufgelöst werden. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir denken, naja, wir leben ja unser Leben, das war denn ihr Leben. Aber so einfach ist es einfach nicht. Sondern das, was sie ausleben haben, müssen wir manchmal sogar ausbaden. Okay, wir wissen, wieso siehst du in einer Familie sogar Krankheiten, die von Frau zu Frau gehen oder was weiß ich, Brustkrebs von Generation zu Generation zu Generation zu Generation. Und das bedeutet, es hat nicht zwangsläufig was mit deinem Lebensstil zu tun, sondern mit etwas, was schon vorher da war. Und das muss zerbrochen werden. Das muss wirklich, weil Jesus ist ein Mittler eines besseren Bundes. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass wir denken, okay, nur weil wir es ausleben, ist halt so. Und dann kommen wir in die Theologie im Sinne von, okay, ja, wir leiden für Gott. Ich glaube, dass es Gott viel mehr Spaß macht und ihm mehr Ehre gibt, wenn wir das ausleben, was er vermittelt hat, und zwar einen besseren Bund. Einen viel besseren Bund. Wenn die Bibel davon spricht, dass als die Israeliten aus Ägypten rausgegangen sind, dass obwohl sie Sklaven über Jahrzehnte waren, schlecht gegessen haben, die Bibel sagt, dass kein Kranker und kein Schwacher unter ihnen war, weil sie dieses Lamm gegessen haben. Wie viel mehr wir, die sein Blut und Salab essen. So kraftvoll ist es. Amen. Bündnisse. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Bündnisse aufgelöst werden müssen, die unsere Vorfahren aufgestellt haben. Wir denken oft, was hat das mit uns zu tun? Schaut euch die Welt an. Schaut euch allein die Situation im Nahen Osten an. Da hast du die arabische Welt und die Israel zerstören möchte. Und das ist seit Jahrhunderten und Jahrtausenden so. Aus welchem Grund? Es geht zurück auf einen Bund, einen Samenbund, den Abraham mit Hagar hatte. Und Ismael ist entstanden. Und schon immer, seit Jahrtausenden, ist dieses Verhältnis da, dass sie Israel zerstören wollen. Israel zerstören wollen. Und schau mal, egal was du über Israel denkst, aber hey, wenn wir einfach nur ein bisschen klar darüber nachdenken, hey, Israel ist das einzige demokratische Land weit und breit dort. Das ist irgendwie krass, weißt du, das ist so, hallo? Und wenn wir uns die Geschichte davon anschauen und all diese Sachen in den letzten 150 Jahren einfach, wie sich das entwickelt hat, beziehungsweise wie dieses Land auch in die Hände von den Israeliten kam und so weiter, die haben das nicht gestohlen, die haben das nicht weggenommen oder irgendetwas ähnliches. Nein, zum Teil sogar überteuert gekauft. Gaza, habt ihr schon mal gesehen, wie Gaza aussieht, bevor es sozusagen übergeben wurde? Das war das beste Land schlechthin. Das war grün, das war sowas von fruchtbar. Schaut euch an, wie es jetzt aussieht. Warum? Da war kein Israelit drin. Solche Sachen müssen wir uns auch Gedanken. Ich sage nicht, Israel macht alles gut und so weiter, okay? Aber wir müssen uns ein paar Gedanken machen über solche Sachen. Aber dieser Konflikt geht zurück auf Jahrtausende. Das heißt, das, was vor Jahrhunderten und Jahrtausenden passiert ist, kann einen Effekt auf unser Leben haben. Und das hat auch was. Und schaut mal, nur noch kurz. Josua 9,16. Ihr kennt die Geschichte, als die Gibeoniter zu Israel kamen und sie so getan haben, als wären sie aus einem fernen Land. Und was sie gemacht haben, sie haben sich verkleidet und haben sie angelogen, haben gesagt, hey, tretet mit uns in einen Bund. Und Israel ist mit ihnen in einen Bund getreten. Aber die Bibel sagt auch, dass sie Gott nicht befragt haben. Aber die Gibeoniter waren eigentlich diejenigen, die sozusagen aus dem Land hätten ausgetrieben werden müssen. Aber sie haben Israel übers Ohr gehauen. Okay? Und sie sind in einen Bund getreten. Und schaut mal, was sie sagen. Man könnte ja sagen, ja, sie haben mich angelogen. Und deswegen ist dieser Bund nichtig. Nein. Wenn ein Bund geschlossen wird, ist er fest und kann nicht mehr sozusagen aufgelöst werden. Okay? Und Israel selbst sagt, wir können sie nicht mehr rausjagen. Und schaut mal, sie haben Gott nicht befragt. Es war kein Bund, den Gott mit ihnen aufstellen, den Gott für sie hatte. Aber Gott achtet diesen Bund. Und weil Gott kann nur danach richten, nach den Bündnissen, die bestehen. Wir wissen, Gott ist ein Richter und Gott hat Gutes für uns vor. Gott, die Bibel sagt in Jesaja 33, Vers 22, Gott ist unser Richter, Gott ist unser Gesetzgeber, Gott ist unser König. Er will uns retten. Gott richtet, um uns zu retten. Aber so, es gibt Bündnisse in unserem Leben, die bestehen und Gott achtet Bündnisse. Diesen Bund mit den Gibeonitern, obwohl er ihn nicht vorgesehen hat für die Israeliten, hat Gott geachtet. Und schaut mal, im 2. Samuel 21 steht, und es gab eine Hungersnot in den Tagen Davids, 3 Jahre lang, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach wegen Saul und wegen des Hauses der Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Hier sind Israeliten gestorben. Warum? Beziehungsweise es gab eine Hungersnot, weil Saul einen Bund übertreten hat. Und zwar den Bund, den Gott am Anfang ja gar nicht haben wollte. Aber es war ein Bund. Das heißt, jeden Bund, den wir schließen, ob er Gott gefällt oder nicht, Gott wird es achten. Und nach dem kann er dann auch richten. Das bedeutet, wir sagen, hey, das ist so, wie wenn wir sagen, ja, nee, wir wollen die ganzen Segnungen von Gott haben, aber einen Bund wollen wir einen anderen haben. So funktioniert es nicht. Das ist wie, wenn du sagst, hey, ich will eigentlich einen Minijob haben, aber will eigentlich das Gehalt vom Zetsche. Das funktioniert nicht. Zetsche, Vorstandsvorsitzender vom Daimler. Okay, sorry. Ich mach's einfacher. Genau, du willst einen Minijob haben, genau, willst sozusagen deine 12 Stunden in der Woche arbeiten, aber hättest gerne ein Gehalt vom Vorstandsvorsitzenden von Daimler. So funktioniert es nicht. Genau so ist es im Glauben. Du hast einen Bund und dieser Bund ist derjenige, nachdem wir gerichtet werden. Das heißt, wenn wir anderen Göttern nachjagen und Gott uns segnen möchte, obwohl Jesus es für uns bereits vollbracht hat, aber weil wir sagen, diesen Teil, den lebe ich so, wie ich will. Dann, obwohl dieser Bund uns segnen möchte, obwohl die Segnungen da sind, können sie zu uns nicht kommen. Warum? Weil Gott gerecht ist und weil Gott Recht und Gerechtigkeit, das ist sein Thron. Deswegen ist es wichtig, okay, hey, Gott, wir wollen alle Bündnisse auflösen. Alle Bündnisse auflösen aus unserer Vergangenheit, auch von unseren Vorfahren. Warum? Weil wir wollen einfach nur dich anbeten. Wir wollen in den Bund mit dir treten, damit alles, was du für die Menschheit vorhast, was du für mich vorhast, dass ich es ausleben kann. Ich will alles sehen. Ich will sehen, dass wir geheilt werden. Ich will sehen, dass wir gesegnet werden. Ich will sehen, dass wir dich anbeten können. Ich will sehen, dass auch in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht, dass ich meine Hände heben kann und sagen kann, ich habe es gelernt, mich zu begnügen. Im Mangel und im Überfluss. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach Dinge aus der Vergangenheit auflösen. Ich habe euch erzählt, meine Familie, die kommt sozusagen aus dem Iran. Die Kroaten kommen aus dem Iran, manche sagen sogar aus der Mongolei. Das sind Gebiete, da ist so viel Blutvergießen gewesen. Das ist unheimlich viel Schuld, das sind unheimlich viele Bündnisse erschlossen worden, die wir auflösen müssen. Okay? Weil, wieso ist es so? Wir sind alle von einem Blut geschaffen worden. Alle von einem Blut geschaffen worden. Macht das ein bisschen Sinn? Ja. Wenigstens ein bisschen? Ja. Halleluja. Soll ich einen Witz erzählen? Nein. Lass uns essen. Halleluja. Lass uns aufstehen.